Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Herr, wir stehen vor dir. Wir stehen vor dir, so wie wir sind. Vor dir helfen keine Masken, kein Getue. Du siehst uns, wie wir sind. Du siehst alles in uns, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Siehst unsere ganze Geschichte, unsere Biografie, siehst unsere Zukunft. Herr, wir stehen so vor dir, so wie wir sind. Und ja, wie es in einem anderen Lied heißt, wir halten dort aus durch Gnade. Danke, dass du uns gnädig bist. Danke, dass du dich selbst für uns hingegeben hast, um zu tun, was wir hätten tun sollen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, in deiner Gegenwart auszuhalten, dass du uns hilfst, ehrlich zu sein, dass du uns hilfst, an dir festzuhalten, dich zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bitte dich, hilf du bei dieser Predigt, hilf du beim Reden, hilf du beim Hören. Lass du uns hören, wie Jünger hören, und wirke du selbst, begegne uns. Zeig uns in deiner Herrlichkeit deine Liebe, zeig uns deine Liebe, deine Macht und Herrlichkeit. Wir bitten dich darum. Amen. Wir leben in bewegten Zeiten. Vieles ist im Umbruch. Was mal selbstverständlich war, ist längst nicht mehr. Wir fragen uns vielleicht, womit kann man sich heute noch identifizieren? Wo gehören wir hin? Als Einzelpersonen, als Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Wie kommen wir durch diese Zeiten gut durch? Oder wann kommen wieder ruhigere Fahrwasser? All diese Sachen gehen nicht spurlos an uns vorbei und auch an unserem Glauben nicht. Er ist angefochten. Ein Pastor aus Süddeutschland, Gerrit Rohhage, hat vor kurzem Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, ich zitiere, die Christen dieses Jahrhunderts werden gelernt haben, mit Anfechtungen umzugehen, oder sie werden nicht mehr sein. Die Christen dieses Jahrhunderts werden gelernt haben, mit Anfechtung umzugehen, oder sie werden nicht mehr sein. Es gibt Dinge, die uns anfechten, viele Dinge und ganz unterschiedliche Dinge. Aus der Gesellschaft, aus den eigenen Reihen, vom Teufel oder einfach von dem, wie wir sind. Unser Glaube ist angefochten und das ist immer so. Aber vielleicht erleben wir in diesen Zeiten davon besonders viel. Besonders verschiedenartig. Anfechtung von allen Seiten. Und ich glaube, Gerrit Rohhage hat recht. Die Christen dieses Jahrhunderts werden gelernt haben, mit Anfechtung umzugehen. Oder sie werden nicht mehr sein. Und Gott will nicht, dass die Christen eingehen. Er hat seinen Plan. Und deshalb hat er auch mit Anfechtung seinen Plan. Es geht heute um Anfechtung. Wir wollen in dieses Thema einsteigen. Ich werde insgesamt 4 Predigten zu diesem Thema machen. Einfach aus dem Grund, um zu lernen, mit Anfechtung umzugehen und Gottes Wege in der Anfechtung zu gehen. Weil Anfechtungen werden immer da sein. Und wenn gerade viele Anfechtungen kommen können, ist es so wichtig, dass man weiß, was man damit machen soll. Und wir hatten die letzten Sonntage ja immer Predigten über Abraham. Und damit wollen wir auch weitermachen, aber für dieses Thema Anfechtung unterbrechen wir die Reihe über Abraham. Beziehungsweise ich werde das dann ab dem nächsten Mal ein bisschen versuchen, miteinander zu verbinden und ineinander rein zu verweben. Wir waren bei Abraham bis 1. Mose 18 gekommen und ab da gibt es dann auch Sachen, wo auch Abraham oder Lot oder die Hagar noch stärker angefochten sind als bisher. Also sehen bei ihnen noch mehr Anfechtungen, als bisher schon da waren, unterschiedliche Anfechtungen. Und gleichzeitig gibt es daher ab 1. Mose 18 einige Sachen in den Texten, wo die Texte uns anfechten können oder die Sachen, die da drin sind, wo das zu Anfechtung werden kann für uns, gedanklich oder auch emotional. Und deshalb heute und darauf aufbauend einiges zum Thema Anfechtung. Und dazu stelle ich erstmal die Frage, was ist Anfechtung denn überhaupt? Du kannst dir das mal überlegen, was würdest du sagen, was ist Anfechtung? Denk da jetzt mal von deinem Platz aus einfach mal 20 Sekunden drüber nach. Ich werde nichts abfragen, sondern einfach, dass du was dazu im Kopf hast. Was ist Anfechtung? Wahrscheinlich schafft man es nicht, da groß was zusammenzukriegen, aber vielleicht hast du ein bisschen eine Richtung im Kopf. Was ist Anfechtung? Und bei mir zum Beispiel im Theologiestudium hatten wir ehrlich gesagt recht wenig zum Thema Anfechtung. Ich würde sagen, es ist auch eher ein Wort, was man aus der Praxis kennt oder was in der Praxis Anwendung findet. Und bei mir wurde mit meiner christlichen Sozialisierung wurde das Wort Anfechtung folgendermaßen geprägt. Mit Anfechtung wurde meistens etwas benannt, was man gar nicht so richtig greifen kann. Es war irgendwie ein Widerstand, der da ist, wo irgendetwas Gottes Pläne vereiteln will. Und was dann auch meistens irgendwie mir persönlich gilt. Also irgendwie so eine Gemeinheit des Teufels, die auf mich abzielt und die ich irgendwie nur mit Gottes Hilfe und mit Gebet von anderen überstehen kann. Aber was Anfechtung genau ist, das war dabei nie so richtig klar und auch nicht, was genau auf dem Spiel steht. Und jetzt habe ich letztes Jahr dieses Buch hier gelesen, aus dem ich schon zitiert habe und auf das ich mich auch immer wieder beziehen werde in dieser Predigt heute und auch in den nächsten Predigten. Ich weiß nicht, ob das hier steht, nee, aber ihr seht es ja oben. Und das Thema des Buches ist eigentlich nicht Anfechtung, sondern wie man heutzutage christlich denken kann. Und es ist ein sehr theologisches Buch, aber auch durch und durch praktisch. Und Gerrit Hohage macht darin, was Theologen kaum machen. Er denkt mal systematisch über Anfechtung nach. Und dabei hat er erkannt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was Christsein ist, was Christsein grundsätzlich ist, aber auch was Christsein in dieser heutigen Zeit ist, und wenn wir uns da eben mit diesen vielen Fragen auseinandersetzen, die heute da sind oder die immer da sind, aber heute vielleicht mehr als sonst, zum Beispiel unterschiedliche Wahrheitsverständnisse, wie ist das mit Glaube und Wissenschaft, was wir auch nächste Woche mit Wort und Wissen haben werden, wer ist dieser Gott der Bibel überhaupt und was machen wir mit seinen Moralvorstellungen, die uns manchmal auch einfach nicht passen. Bei all diesen Dingen, sagt Gerrit Hohage, bietet uns die Bibel selber ein Raster, um damit umzugehen, wenn uns diese Dinge Probleme bereiten. Und das ist das Thema der Anfechtung. Gott und die Bibel blenden Anfechtung nicht aus, sondern sie thematisieren das. Und da sagt Gott zum Beispiel sogar durch Jakobus im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2, ich lese das einmal vor, Jakobus 1, 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Also Anfechtung ist gar nicht nur bedrohlich, sondern was Gutes, was auch ein Stück weit von Gott gewollt ist, gewollt sein kann. Er hat seine Pläne damit. Freut euch darüber. Und trotzdem ist die Bibel mit Anfechtung auch nicht irgendwie so romantisch und einfach nur schön und verklärend, dass irgendwie rüberkommt, ah, schön, Schwierigkeiten, Anfechtung, ich liebe es. Nein, so ist es nicht, sonst würde Jakobus das nicht so sagen. Freut euch darüber. Offensichtlich ist es nicht, worüber man sich automatisch freut. Und dann haben für ihn und hat für Gott, haben Anfechtung einen Zielpunkt. Sie sind für etwas da. Gott gebraucht sie für etwas und er führt sie dafür auch manchmal selbst herbei. Ihr könnt euch darüber freuen, dann heißt in Vers 3 weiter, könnt euch darüber freuen, indem ihr erkennt, dass die Anfechtung oder dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also du kannst dich über Bedrohungen im Glaubensleben freuen, wenn du erkennst, was daraus Gutes wachsen kann.
nämlich ein festerer Glaube, ein tiefer Glaube, ein vertiefter Glaube, dass du geübter wirst auszuharren, dass daraus Reife entsteht, ein vollkommenerer Charakter, ein starker Charakter. Und Anfechtung hilft dir, wenn du sie überwunden hast, wenn der Glaube sozusagen bewährt ist, hilft dir die Anfechtung dann besser zu wissen, wie du weiterleben kannst, wie du besser mit Gott leben kannst, wie du besser mit seinem Segen umgehen kannst, wie du ihn besser empfangen kannst, ihn besser weitergeben kannst. Wenn du die Anfechtung überwunden hast, wird es dir dabei an nichts fehlen, so sagt es Gott hier. Also gut mit Anfechtungen umzugehen, das ist ein Schatz im Glaubensleben. Und wir werden gleich noch genauer schauen, was es alles für Anfechtungen gibt oder was alles zur Anfechtung werden kann, mit ein paar Beispielen. Hier nähern wir uns jetzt erst noch weiter einer Definition, was Anfechtung eigentlich genau ist. Weil wir können es noch von zwei Sachen abgrenzen, nämlich von Versuchung und von Zweifel. Also Anfechtung und Versuchung ist nicht immer das Gleiche. Im Griechischen gibt es nur ein Wort dafür und manche Übersetzungen übersetzen auch in Jakobus 1, Vers 2 dieses Wort mit Versuchung. Also im Griechischen gibt es nur ein Wort dafür. Ich glaube, im Deutschen müssen wir es aber auseinanderhalten. Und über das andere, über Versuchung, spricht Jakobus dann in Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und auch er versucht niemanden, heißt es da. Und dagegen spricht dann aber andere Bibelstellen, wenn man die kennt, zum Beispiel die Bitte im Vaterunser. Herr, führe uns nicht in Versuchung. Und dann 1. Mose 22, da heißt es am Anfang, und Gott versuchte den Abraham. Ich glaube aber trotzdem, dass es kein Widerspruch ist. Das Wort versuchen oder anfechten, was im Griechischen steht, heißt erstmal jemanden auf die Probe stellen. Und das tut Gott. Aber er tut es mit der Absicht, uns zu vertiefen, unseren Glauben zu vertiefen. Und er tut es nicht mit der Absicht, dass wir sündigen. Wie in diesem Abvers 13 hier in Jakobus. Es gibt einen Ausweg aus der Anfechtung. Und nur wenn wir den nicht gehen, wird diese Situation uns zur Versuchung. Und das ist hier in Jakobus 1, Vers 13 gemeint. Eine Versuchung hin zur Sünde, wo die Sünde sozusagen schon vor der Tür steht. Und dann kann eine Anfechtung zur Versuchung werden, wenn man sich nicht entschlossen genug von der Sünde fernhält. Eine Versuchung ist sozusagen die negative Seite oder die erste negative Reaktion auf eine Anfechtung. Führe uns so, dass eine Anfechtung nicht zur Versuchung wird. Das meint die Bitte im Vaterunser. Anfechtungen kommen, aber bitte lass sie uns nicht zur Versuchung werden, sondern schenk, dass wir uns von Anfang an von der Sünde möglichst weit fernhalten. Oder als Jesus vom Teufel versucht wurde, da waren das Prüfungen, Anfechtungen, die aber dann irgendwie so stark wurden, dass es fast wie eine Versuchung war, wo die Sünde schon fast vor der Tür stand, er aber trotzdem nicht gesündigt hat. Also eine Anfechtung des Glaubens ist nicht das Gleiche wie eine Versuchung hin zum Bösen. Es kann da Überschneidung geben, aber es ist nicht immer dasselbe. Dann noch eine zweite Unterscheidung. Anfechtungen sind nicht einfach Zweifel. Auch da, Anfechtungen können mit Zweifeln einhergehen, sie können sich überschneiden, aber Anfechtungen geschehen im Glauben und aus dem Glauben heraus. Zweifeln, das kann man auch völlig distanziert und aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus. Ich weiß es besser, ich bin durch und durch kritisch, deshalb zweifle ich. So dieser methodische Zweifel, der das Zweifeln zum letzten Grund der Erkenntnis macht und wo aber vergessen wird, dass auch der Zweifel immer irgendeine Glaubensgrundlage hat. Der Angefochtene leidet unter der Anfechtung. Er will grundsätzlich glauben und vertrauen und er weiß, dass er dafür ein Fundament braucht und dass nur Gott dieses Fundament sein kann. Und dann stellt die Anfechtung dieses Fundament aber in irgendeiner Weise in Frage oder lässt einen nicht ganz so fest darauf stehen. Und dann kann man Anfechtung folgendermaßen definieren, zum Beispiel so wie Gerrit Hohage das tut. Er sagt, Anfechtung ist das Erleben einer Situation, in der der Bund bzw. die Verbindung zwischen Gott und mir plötzlich durch irgendwas in Frage steht. Also irgendwas stört diese Beziehung zwischen mir und Gott. Irgendwas ist da dazwischen. Also grundsätzlich nichts Gutes, oder? Wenn der Glaube angefochten ist, ins Wanken gerät, da irgendwelche Hindernisse oder Widerstände sind, voll und ganz mit Gott zu leben, dann ist das eine Anfechtung. Vielleicht empfinde ich die Anfechtung auch nur, vielleicht wirkt Satan sie, vielleicht auch in irgendeiner Weise Gott. Und das ist Teil des Problems, dass ich gar nicht immer sagen kann, wo sie herkommt und sie dadurch noch bedrohlicher wirkt. Die Anfechtung lässt mich eine Situation erleben, dass die Beziehung zu Gott irgendwie gestört ist. Oder ich bin in einer Situation, als ob die Beziehung zu Gott gestört ist, obwohl sie das gar nicht ist. Aber es fühlt sich so an. Und das ist für einen, der zu Gott gehört, der zu ihm gehören will, der schon mit ihm Wunderbares erlebt hat, für den ist so etwas nicht schön. Aber Gott will einem dadurch helfen. Das Ziel der Anfechtung ist ein vertiefter Glaube. Und das geschieht zum Teil auch durch das, was Jakobus hier sagt. Es ist nicht nur das, aber auch das gehört dazu. Freut euch darüber. Freut euch über die Anfechtung. Seht sie als was Gutes. Nicht, weil das an sich schön ist, aber weil Gutes daraus kommen kann. Tu das, was Jakobus hier sagt, wenn du gerade in einer Anfechtung drinsteckst. Wende dich an Gott und frag ihn, Herr, was ist das Gute, das daraus kommen kann? Ich sehe es nicht, aber bitte lass es mich sehen oder lass mich wenigstens dich sehen in deiner Güte und Größe und Herrlichkeit. Und auch wenn du gerade nicht drin steckst, bereite dich mit einer Theologie der Anfechtung darauf vor, bevor die Anfechtungen kommen. Es ist nicht alles, nicht du musst einfach nur etwas tun bei Anfechtungen, aber du solltest wissen, was sie ist und was daraus entstehen kann. Dann kann die Anfechtung dich noch mehr bereichern. Es braucht eine richtige Theologie der Anfechtung. Man muss sich bewusst Zeit dafür nehmen und lernen, ein richtiges Denken zum Thema Anfechtung zu bekommen. Und dabei hilft es, sie zu erkennen, die Anfechtung im eigenen Leben, wenn man sie einmal als Phänomen größer angeschaut hat und man dafür irgendwie ein Schema hat. Und deshalb wollen wir jetzt noch genauer schauen, was können Anfechtungen sein. Ein paar Beispiele von Anfechtungen. Also, was können Anfechtungen sein? In der Bibel finden wir einiges dazu, einige Anfechtungen, wenn wir zum Beispiel an die Geschichten von Abraham denken. Dass kein Kind kam, das war eine Anfechtung für Abraham und Sarah. Gott hatte ihnen ein Kind verheißen, aber es kam nicht. Sie haben bei Gott nachgefragt. Sie haben auch selbst versucht, sich drum zu kümmern. Aber es war nicht das, was der eigentliche Plan war. Und das, was sie da erlebt haben, es war der Bund Gottes, die Beziehung zu ihm, das hat ihnen nicht immer gereicht. Sie waren angefochten. Was war noch eine Anfechtung bei ihnen? Als sie nach Ägypten gezogen sind und sie Angst hatten, obwohl Gott ihnen gesagt hatte, dass er mit ihnen ist. Aber sie haben dort die Macht und die Boshaftigkeit vom Pharao gefürchtet. Und am Ende war er doch gar nicht so böse. Auch das war eine Anfechtung. Sie haben nicht voll und ganz in der Beziehung zu Gott gelebt. Stand da irgendwie was zwischen. Wir werden bei Lot noch mehr sehen, wie seine schlechten Entscheidungen für ihn zur Anfechtung werden. Es ist eine dauerhafte, quasi selbst gewählte Anfechtung in Sodom. Da sind die Menschen böse und das macht etwas mit seiner Gottesbeziehung. Wir hatten schon Hagar, die sich ordentlich mit Sarah in die Haare kriegt. Und das wird sich auch nochmal richtig verschärfen, wo auch Gott im Spiel ist. Und wo man überlegen kann, wenn sowas schon von den gläubigen Gotteskindern ausgeht, wo soll das hinführen? Wenn von Sarah diese Anfechtung auf Hagar kommt, was machen wir damit? Also das Volk Gottes wird bei dieser Hagar wird zur Anfechtung für jemanden, der auch mit Gott leben will, eben die Hagar, der aber gar nicht so ganz ein fester Teil des Volkes Gottes ist. Und dann, was wir auch noch anschauen wollen, 1. Mose 22. Abraham soll seinen Sohn, den er dann endlich bekommen hat, er soll ihn wieder hergeben, ihn loslassen, ihn opfern. Wo man denken kann, ist das nicht grausam von Gott? Wie passt das denn zusammen? Wie passt das zu seiner Güte? Wie passt das zu seinen Verheißungen? Überall ist die Beziehung zu Gott. Der Bund Gottes ist in irgendeiner Weise in Frage gestellt. Es sind Anfechtungen von verschiedenen Seiten. Und die Gläubigen ringen damit, gedanklich, emotional, von ihrem Willen her. Das waren keine leichten Sachen, wenn wir uns in sie hineinversetzen. Aber es gab für sie Wege aus diesen Anfechtungen. Sie haben vor allem Gott besser darin kennengelernt und sind im Vertrauen auf ihn gewachsen. Und an ihnen sieht man auch, was aus Anfechtung werden kann. Und man sieht, wie Gott einem darin begegnet. Wir sehen bei den Jüngern von Jesus Anfechtung. Für manche sind die Worte Jesu zu hart. Sie gehen ihm erst hinterher, wollen etwas von ihm, wollen auf ihn hören. Und dann verlassen einige ihn. Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Sagen sie. In Johannes 6. Sie konnten nicht annehmen, was Jesus gesagt hat. Es hat für sie nicht zusammengepasst. Es war zu anstrengend, das zu hören oder dem Folge zu leisten. Oder Johannes der Täufer. Er kommt ins Fragen, als er im Gefängnis sitzt. Jesus, wie kann das sein? Du wolltest doch das Recht Gottes zu deinem Volk bringen. Jetzt sitze ich, dein Wegbereiter, im Gefängnis. Bist du wirklich der Messias? Johannes war angefochten. Die Realität, er im Gefängnis, passte plötzlich nicht mehr zu seinem Glauben, dass Jesus der Messias ist. Und dann die 12 Jünger. Sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Jesus, haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Auf einmal wird er verhaftet. Er, der Kranke geheilt hat, der Tote auferweckt hat, der stärker war als alles. Er war doch der Messias, hat er doch selbst gesagt. Ihre Vorstellungen über ihn platzten wie Seifenblasen. Jesus verhaftet. Von jetzt auf gleich verlassen ihn alle, völlig desillusioniert. Und dann auch noch die Kreuzigung des Messias, von dem sie dachten, dass er der Messias ist, dass er Israel wiederherstellen würde und dass Gott ihn öffentlich als König bestätigen würde. Alles, worin die Jünger Jesus vertraut haben, alles, was er gesagt und getan hat, alles zerbrochen. Das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Alles ist möglich dem, der glaubt. All dem stand das Bibelwort und die Realität gegenüber, ein am Holz aufgehängter ist verflucht bei Gott. Jesus stirbt den Tod. Er stirbt den Tod, der von Gott verflucht. Das Vertrauen der Jünger in ihn lag völlig in Scherben. Und es gab da auch nichts und es gibt nichts, was sie da selbst hätte rausholen können. Nur das eine, dass Gott selbst einen Plan fortführt, das holt sie raus. Nur seine Treue, weiter das zu tun, was er tun wollte und sie dabei mitzunehmen, das holt sie raus. Ein neues Reden Gottes, eine neue Heilstat, die Heilstat holt sie aus dem Zusammenbruch raus. Anfechtung ist nie darauf angelegt, dass wir da selbst rauskommen, sondern dass wir den Herrn suchen und er uns von Neuem begegnet und er uns rausführt. Das also ein paar Anfechtungen von Abrahams Familie und von den Jüngern. Und wir könnten aus der Bibel noch viele weitere nehmen. Und wenn wir das mal alles zusammennehmen und versuchen es zu systematisieren, dann landet man da, glaube ich, ungefähr bei dem, wo Gerrit Hohage landet. Er sagt, bei jeder Anfechtung kann man letztlich drei Fragen stellen. Wahrscheinlich auch noch mehr, aber wir machen es mal mit drei Fragen. Wo kommt die Anfechtung her? Wo in uns findet die Anfechtung statt? Und welche Beziehung wird durch die Anfechtung in Mitleidenschaft gezogen? Und bei jeder dieser Fragen gibt es 3 oder 4 mögliche Antworten. Ich nenne die einmal. Also wo kommt die Anfechtung her? Durch was ist sie ausgelöst? Die Anfechtung kann von anderen Menschen ausgelöst sein, wenn sie mir Angst machen oder sie sich daneben benehmen. Die Anfechtung kann von Gott ausgelöst sein, wenn er etwas Hartes von mir fordert oder wir etwas an ihm nicht verstehen. Die Anfechtung kann vom Teufel kommen, der irgendwelche Dinge gebraucht, um uns anzufechten. Oder die Anfechtung kann einfach von dem kommen, dass wir Menschen sind, aus uns selbst, durch unsere Bedürfnisse oder durch unsere Entfremdung von Gott. Zweite Frage, die man stellen kann, ist, wo in uns sozusagen findet die Anfechtung statt? Also betrifft sie unser Denken, unser Fühlen oder unseren Willen? Also es ist eine Anfechtung, bei der wir gedanklich irgendwas nicht zusammenkriegen. Oder fühlen wir, dass irgendwas gestört ist oder stört uns emotional irgendwas und das führt zum Problem zwischen mir und Gott? Oder findet die Anfechtung in unserem Willen statt? Sperrt sich unser Wille gegen irgendwas im Glaubensleben? Zum Beispiel, wenn man jemandem nicht vergeben will. Und dann die dritte Frage, die man sich bei Anfechtung stellen kann: Welche Beziehung wird von der Anfechtung in Mitleidenschaft gezogen? Wird meine Beziehung zu Gott irgendwie gestört von meiner Seite aus, dass mich irgendwas hindert, mit Gott zu leben? Oder ist es eher andersrum, scheint es irgendwie, dass von Gottes Seite, dass seine Beziehung zu mir oder zu uns in Frage steht, er zum Beispiel zornig auf mich ist oder ich das auch nur denke, also dass nicht von meiner Seite zu ihm, sondern von seiner Seite zu mir da irgendwas dazwischen zu stehen scheint? Oder bringt mich die Anfechtung dazu, mich von der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen fernzuhalten? Also zerstört die Anfechtung irgendwie mein Verhältnis zum Leib Jesu, zur Ortsgemeinde oder generell zur Kirche? Also das sind alles unter anderem Sachen, was Anfechtungen sind oder sein können. Wer das noch mehr interessiert, der kann da gerne in dem Buch mal nachlesen, das ist auch gerne von mir ausleihen. Und ich glaube, dass es dann auch hilfreich ist, das mit ein paar Beispielsätzen jetzt noch ein bisschen greifbarer zu machen und da zu überlegen, was genau für eine Art Anfechtung das jetzt ist. Ich habe hier mal ein paar Beispielsätze aus dem Buch und habe das noch mit eigenen ergänzt. Zum Beispiel kann jemand in folgender Anfechtung stecken. Ich habe gerade eine Fernsehsendung gesehen, in der ein Professor bewiesen hat, dass Israel Jericho gar nicht eingenommen hat. Wie kann ich denn glauben, wenn das alles gar nicht stimmt? Also hier ist eine Person, erlebt eine Anfechtung, die ausgelöst ist durch eine andere Person, eben durch diesen Professor. Und seine Anfechtung, die in seinem Denken stattfindet, wo er was gedanklich nicht zusammenkriegt, wo er intellektuelle Fragen hat und wo er überlegt, und wo diese Anfechtung dann zielt auf seine Beziehung zu Gott, also die Beziehung von Menschen zum Gott. Er weiß jetzt nicht, wie er glauben soll. Ne, er weiß nicht, stimmt das wirklich oder muss ich da weiter mit auseinandersetzen. Oder eine Anfechtung kann sein: Ich bin sauer auf Gott, dass er so gemein ist und von mir verlangt, auf den Seitensprung mit diesem Mann zu verzichten. Seine Anfechtung durchs Menschsein. Dieser Mensch hat Bedürfnisse, man möchte Sexualität ausleben, frei ausleben. Seine Anfechtung im Wollen, man will es und Gott hindert einen daran. Und auch diese Anfechtung zielt auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Er hat was dagegen und hat deswegen auch etwas gegen Gott, weil Gott ihn daran hindert. Oder: Ich bin enttäuscht von meiner Gemeinde. Sobald wir als Familie nicht mehr in ihr Schema passen, waren wir bei vielen außen vor. Oder werden wir automatisch zu Randständigen. Seine Anfechtung durch andere, auch durch andere in der Gemeinde. Seine Anfechtung im Fühlen, man fühlt sich nicht angenommen. Und diese Anfechtung zielt auf meine Beziehung zur christlichen Gemeinschaft. Man distanziert sich. Oder eine Anfechtung, wie es zum Beispiel, die zum Beispiel Martin Luther erlebt hat. Wie soll ich einen Gott lieben, der damit droht, mich in die Hölle zu stoßen? Ich kann ihn nicht lieben und deshalb wird er mir niemals gnädig sein. Seine Anfechtung durch Gott, der richtet. Es findet im Denken statt. Luther setzt sich intellektuell damit auseinander, hat Fragen, weiß nicht, wie das zusammenpasst. Und diese Beziehung oder diese Anfechtung zielt jetzt auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber eher von Gottes Seite aus. Luther, er würde gerne glauben, würde gerne mit Gott in einer Beziehung leben, aber er meint, dass Gott zu hohe Anforderungen hat. Oder eine Anfechtung kann sein: Mir geht es so gut, und Hobbys zu pflegen und sich ums eigene Haus zu kümmern, erfüllt mich viel mehr, als wenn ich meine Zeit für Gottes Gemeinde einsetze. Seine Anfechtung durchs Menschsein, man möchte etwas tun, hat Bedürfnisse. Seine Anfechtung im Wollen, und sie zielt auf die christliche, auf mein Verhältnis zur christlichen Gemeinschaft. Und noch ein letztes Beispiel. Ich habe Angst, dass es auch bei uns mal zu Christenverfolgung kommt. Und deshalb lebe ich schon jetzt lieber nicht so entschlossen als Christ, um nicht ins Visier zu geraten. Das ist auch eine Anfechtung durch andere, vielleicht auch durch den Teufel, der irgendwie auch Verfolgung verursacht. Das ist eine Anfechtung im Fühlen, man hat Angst und sie zielt auf die Beziehung des Menschen zu Gott, weil der Mensch sich nicht ganz hingibt. Was bringt das alles? Ich hoffe, dass man damit besser sieht, das und das ist Anfechtung. Und so und so funktioniert sie. Und die Beispielsätze und die Beispiele in der Bibel und diese Kategorien zeigen, es ist relevant. Das kommt überall vor. Und da sehe ich erstmal, wo das auch bei mir drin steckt. Letztlich ist alles, was unser Glaubensleben hindert oder bremst, sind Anfechtungen. Und das Ziel ist aber, daran zu wachsen. Da sind die Anfechtungen. Die Frage ist, was machen wir damit? Und das Ziel ist auch nicht, das einfach systematisch darzustellen, sondern wie gesagt, Gottes Wege trotz der Anfechtungen zu gehen. Und ich glaube trotzdem, dass es was bringt, das mal so auseinander zu klamüsern. Was bringt einem das? Es hilft selbst zu verstehen, was bei einem los ist. Es hilft zu sehen, wo man selbst ansetzen muss oder wie man auch anderen helfen kann. Zum Beispiel, wenn jemand gefühlsmäßig mit Gott zu kämpfen hat oder irgendwas emotional im Argen liegt, da ist es nicht nur sinnvoll, ihm einfach Argumente zu nennen, warum es sich lohnt zu glauben. Wenn jemand auf der anderen Seite gerade grundsätzlich zweifelt und alle Glaubenserfahrungen für psychologisches Getue hält, da wird ihn eine intensive Lobpreiszeit auch nicht unbedingt wieder auf den richtigen Weg bringen. Er braucht viel mehr die Argumente. Wenn jemand schlechte Erfahrungen in einer christlichen Gemeinde gemacht hat und sich da in der Gemeinde Leute auch wirklich ernsthaft an ihm versündigt haben, ist es meiner Meinung nach nicht nur angebracht, ihm zu sagen, dass er aber die Gemeinde besuchen soll. Da ist Aufarbeitung und Heilung nötig. Also es gibt jeweils spezifische Punkte, wo man ansetzen muss, beziehungsweise wodurch man die Anfechtung wirklich bearbeitet und man wirklich im Glauben gestärkt daraus hervorgeht. Und natürlich, Gott steht über diesen Kategorien. Er muss dir nicht erst zeigen, wie genau alles in diese Systematik reinpasst. Und erst dann kann er Heilung schenken. Er tut das auch oft genug ohne solche Reflexionen. Aber er kann das auch gebrauchen und zur Hilfe werden lassen für jeden selbst. Und auch wenn du andere seelsorgerlich begleitest und sie Fragen haben und Hindernisse da sind, da auf die richtigen Sachen zu kommen und das genaue Problem zu bearbeiten, und nicht irgendwas anderes. Und das ist heute auch erst die erste von 4 Predigten zum Thema Anfechtung. Wir werden das die nächsten Male noch vertiefen und da weiter schauen, was ein guter Umgang mit Anfechtung ist. Und auch dann werden wir noch nicht alles zu diesem Thema bearbeitet haben. Aber hier jetzt noch zum Abschluss ein kleiner Vorgeschmack. Und das habe ich auch schon gesagt, Anfechtung ist nichts, wo wir uns einfach selbst rausholen können oder wo wir andere rausholen können, sondern wo Gott selbst wirkt. Und das sehen wir daran, dass er selbst die größten Anfechtungen besiegt hat. Denn auch Jesus war Anfechtungen ausgesetzt. Es war Teil seiner Mission, sich ihnen auszusetzen, den Anfechtungen. Es war Teil seiner Mission, sie anzunehmen und sie dann aber in richtiger Art und Weise zu bearbeiten und sie damit zu überwinden. Bei Jesus, was waren das für Anfechtungen? Da waren die Anfechtungen des Teufels, die Versuchungen. Situationen, wo sich Jesus wirklich fragen musste oder gefragt hat, ja, warum denn eigentlich nicht? Gibt es auch einen leichteren Weg zum Heil? Muss ich nicht ganz sicher sein, dass Gott in allem hinter mir steht? Und sollte ich mich dafür vielleicht nicht wirklich mal vom Tempel runterstürzen? Jesus hielt immer an Gott und an seinem Wort fest, auch da, wo es schwierig war. Dann heißt es öfters, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus versucht haben, angefochten haben. Sie haben ihn mit schwierigen Fangfragen angefochten, ihm gedankliche Probleme aufgetischt. Und Jesus ließ sich davon, durch sie nicht davon abbringen, dass es einen klaren Weg der Wahrheit gibt. Und dass dieser klare Weg der Wahrheit, dass wir da Menschen ganz schnell zusehen müssen und dass Gott bei all dem in seiner vollen Herrlichkeit erkennbar ist. Und Jesus hat diese Wahrheiten verkündigt und hat selbst danach gelebt. Und dann gipfelt Jesu Leben in der größten Anfechtung, die es jemals gegeben hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hatte das Wort Gottes immer gehalten. Aber jetzt hing Jesus am Kreuz als ein von Gott Verfluchter und Bestrafter. Alles, was man an Gottverlassenheit und an innerer Finsternis erleben kann, durchlitt Jesus in diesem Moment. Alle Sünde lag auf ihm. Und trotzdem wandte er sich nicht voller Zorn und Enttäuschung von Gott ab, sondern er betete. Er betete Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beladen mit der ganzen Sünde dieser Welt und unter brutalen körperlichen und seelischen Schmerzen, gebrochen in der Beziehung zu seinem geliebten Vater. In dieser Anfechtung suchte er trotzdem Gott und seinen Willen. Und dann heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7 und 9, er, Jesus, hat in den Tagen seines körperlichen Lebens Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Und obwohl er der Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und dann ist es hier so, Jesus bleibt Gott treu ergeben, obwohl sein Denken, sein Fühlen und Wollen dem komplett entgegensteht. Und wo alles danach aussieht, dass Gott nicht mit ihm ist, ihm nicht treu ist, er ihn tatsächlich bestraft und die Beziehung zu ihm komplett in Frage steht. Jesus bleibt treu und gehorsam. Und das kann man vergleichen mit dem Sündenfall. Adam und Eva hatten alles Gute, hatten eine perfekte Welt. Und was machen sie? Sie distanzieren sich trotzdem von Gott. Sie misstrauen ihm. Und dann sehen wir am Kreuz, Jesus heilt diesen Schaden, der seit dem Sündenfall da ist. Es ist eine genau gegenteilige Situation. Er erlebt nichts Gutes, sondern das Schlimmste, was man erleben kann, was vor allem er erleben konnte. Gottverlassenheit. Ein Tod, den er nicht verdient hat. Und er verharrt dennoch in der Treue und im Vertrauen zu Gott. Was er tut, ist das genaue Gegenteil von dem, was Adam und Eva getan haben. Und dadurch hat er etwas verändert. Die Trennung von Gott ist überwunden. Der Tod besiegt, die Sünde besiegt. Was der Sündenfall angerichtet hat, hebt Jesus durch seine Treue wieder auf. Und durch seine Auferstehung vom Tod bestätigt Gott, er ist tatsächlich ein Gerechter. Er hat die Distanzierung der Menschheit von Gott überwunden. Durch ihn ist Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott wieder möglich. Jesus stand und Jesus steht mit seiner Treue stellvertretend für uns ein. Auch in den Momenten, in denen wir keine Treue mehr halten können. Er hat es getan. für uns. Er ist der Urheber unseres ewigen Heils, nicht wir. Das ist der größte Trost in allen Anfechtungen, die wir erleben können. Wenn du gerade in Anfechtung steckst, egal was für welche, nur Jesus wird dich durch die Anfechtungen durchtragen. Letztlich nur sein Evangelium, nur die Tatsache, dass er auf so unfassbar gnädige Weise treu war, obwohl du und ich mehr als nur einmal untreu waren. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Dafür wollen wir ihm danken, wollen wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und in diesem Sinn wollen wir auch gleich das Abendmahl feiern, weil er treu ist, obwohl wir untreu sind. Amen. Allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und würde uns gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.